Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir wollen Lust machen auf Fußball, wir wollen neugierig die richtigen Fragen stellen und dazu auch die passenden Antworten bekommen. Das ist unser Anspruch und freuen uns heute sehr auf eine Cheftrainerin, nämlich vom FC Ingolstadt, Sabrina Wittmann.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Die ihre Pro-Lizenz bekommt. Vor wie vielen Leuten sitzt man da bei dieser Abschlussprüfung?
Das waren 7 oder 8. Also wir hatten zwei Hauptausbilder. Arno Miches, der Chefausbilder ist, und Markus Reiter. Und dann noch zwei aus der Psychologie. Dann haben wir natürlich, wir hatten auch Ernährung, Athletik. Aber 6, 7 waren da.
Bist du jemand, der nervös ist bei solchen Anlässen?
Da war ich tatsächlich das erste Mal, zumindest seit ich mich erinnern kann, sehr nervös. Einfach weil es für mich, also die Lizenz, diese Pro-Lizenz war ein Lebenstraum von mir tatsächlich und war eine lange Zeit ganz weit weg. Und dann zu dieser Prüfung zu marschieren und jetzt zu wissen, okay, jetzt hast du die höchste Ausbildungsstufe im Fußball, hat schon ein bisschen mehr in mir ausgelöst, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein.
Also wenn du da hingehst, das sind ja, glaube ich, kommen wir später noch zu, ich glaube 700 Blöcke oder Module, die man so durchläuft oder lernt oder wie auch immer. Weiß man denn nicht schon, dass man bestanden hat? Also hat man nicht so viel schon auf der Habenseite oder kann man tatsächlich an dem Tag noch durchfallen?
Ja, die Prüfung war ein Vortrag zwischen 23 und 25 Minuten zu halten, glaube ich. Und das war die letzte Hürde, die wir nehmen mussten. Aber wir hatten während dem Jahr ja schon viele Zwischenprüfungen oder Aufgaben, die wir abgeben mussten. Und daraus setzt sich dann natürlich das Endergebnis zusammen.
Was war dein Vortrag?
Mein Vortrag war so ein bisschen atypisch für mich. Ich bin ja eigentlich schon auch ein Trainer, der sehr viel übers Detail kommt. Und mir schon auch wichtig ist, dass mein Wort auch irgendwo ein Gewicht hat oder dass es aussagekräftig ist. Und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen und über die Gefühle in dem Jahr, die ich durchlebt habe, oder auch meine Entwicklung ein bisschen zu sprechen. Ich glaube, wahrscheinlich war ich auch deswegen ein bisschen nervös. Ich habe, als wir begonnen haben mit dem Kurs, musste jeder ein etwas Persönliches mitbringen, ein Buch, ein Film, ein Podcast, wie auch immer. Und ich hatte damals mein Kurzgeschichtenbuch Komm, ich erzähl dir eine Geschichte mitgenommen. Das ist ein Buch, das mich schon seit mehreren Jahren begleitet, und habe daraus ein bisschen vorgelesen und habe davon erzählt, wie diese Entwicklung war, und mit einer Kurzgeschichte untermauert.
Warum ist dieses Buch warum ist dieses Buch so wichtig für dich? Und B, warum ist es außerhalb deiner Komfortzone, wenn du über deine Gefühle sprichst?
Ich bin grundsätzlich schon ein Mensch, der über seine Gefühle sprechen kann. Also ich will mich da überhaupt nicht irgendwie zurückhalten. Ich tue das auch vor meiner Mannschaft. Ich glaube, dass es sehr authentisch ist, das auch nicht zu verbergen. Natürlich in den richtigen Phasen. Aber für mich ist es eigentlich kein Problem, zuzugeben, wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich Dinge auch nicht weiß. Aber in diesem Kontext natürlich diese Prüfung und für mich auch so ein Lebenstraum gewesen, da dann tatsächlich nicht über meinen Fußballinhalt zu sprechen, sondern über meine Gefühle, war für mich dennoch also eine kleine Hürde.
Ich lese mal ganz kurz was von diesem Klappentext vor, bevor wir sagen, wo wir sind und was du alles schon gemacht hast für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so kennen. Also Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Das ist der Klappentext. Was für ein Text hast du dir ausgesucht für deine Prüfung?
Tatsächlich den ersten, mit dem kleinen Elefanten. Also ein kleiner Elefant, ein Zirkuselefant, der an einem Pflock gebunden wird und sich zwischen den Aufführungen immer versucht zu befreien, natürlich nicht die Kraft dazu hat. Und die Frage, die sich dann stellt, als er groß und stark ist, immer noch an diesem Pflock ist, obwohl er ja eigentlich die Kraft hatte, sich da relativ easy wegzureißen, aber einfach in seinem Kopf so konditioniert ist, als dass er diese Erinnerung in sich trägt, nicht stark genug zu sein, um von diesem Holzblock sich zu befreien.
Und was hast du abgeleitet sozusagen für dich auf das, was du jetzt tust? Hast du dich gelöst von dem Pflock sozusagen?
Es ging gar nicht darum, dass ich mich von diesem Pflock unmittelbar befreie. Ich glaube, da geht es vor allem um mein Mindset. Ich weiß, dass ich natürlich also mit dieser Lizenz eine formelle Grenze jetzt auch gebrochen habe, nämlich diese Tatsache, dass ich tatsächlich jede Mannschaft auf dieser Welt trainieren kann.
Ist das eine Erleichterung auch?
Nein, Erleichterung nicht, aber einfach ein ganz, ganz großes Ding für mich.
Aber ich finde das doch schon, also wenn ich jetzt wüsste, ich habe sozusagen, am Ende ist es ja ein Papier, diese Lizenz oder wie auch immer, eine Urkunde, damit kann ich jetzt auf der ganzen Welt meine Arbeit tun, also ganz offiziell, das würde mich erleichtern. Also dass ich weiß, ich kann überall hingehen, kann überall, ohne nachzufragen, meinen Job machen. Das ist doch irgendwie eine coole Aussicht.
Ja, aber es ist nicht so, als dass das schwer gewogen hat bisher. Mhm. Es ist ja jetzt in meiner Karriere alles extrem reibungslos gelaufen. Ich habe in den U-Mannschaften von den ganz kleinen in den mittleren Bereich bis in den Leistungsbereich, jetzt im Profibereich meine ersten Schritte gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich habe jetzt nicht 10 Jahre gewartet, um den nächsten Schritt gehen zu können, sondern es ist immer alles in sehr gesunden, aber auch stetig steigenden Abständen immer nach oben gegangen. Also von den Mannschaften vom Altersbereich her, dass es jetzt keine Last war. Ich würde auch sagen, mit 34 die Pro-Lizenz zu haben, in der dritten Liga trainieren zu dürfen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Also ich nehme das auch nicht für selbstverständlich und weiß, dass ich jetzt als Trainer noch nicht 20 Jahre Erfahrung auf dem Rücken habe, und sondern dass es schon auch ein Privileg ist, jetzt in dem Moment da zu sein, wo ich bin.
Aber muss es denn immer weitergehen sozusagen? Also hast du das in dir? Also jetzt dritte Liga, dann Aufstieg mit Ingolstadt oder mal zweite Liga, mal erste Liga?
Ich bin total ehrgeizig und mein Ziel ist es, die besten Athleten zu trainieren, die besten Fußballer zu trainieren. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Es können natürlich die besten U19 Jungs sein, es können die besten Frauenspieler sein, es können die besten Männerspieler sein. Ich habe das noch nicht für mich ganz klar definiert. Deswegen ist es jetzt nichts, was mich irgendwie unter Druck setzt. Und ich glaube, dass mir das auch ganz wichtig ist, dass ich schon sehr ehrgeizig und zielstrebig bin, aber dass ich mir trotzdem nicht selbst Grenzen setze oder Druck mache in dem Zeitfenster, in dem ich jetzt bin. Also wie gesagt, habe ich leicht reden, weil bis jetzt immer alles sehr reibungslos lief, und ich möchte einfach den einen logischen Schritt nach dem anderen gehen, und da, wo ich jetzt bin, das ist gerade im Moment für jetzt logisch, und bis jetzt lief es so gut, dass ich darauf vertraue, dass ich gut genug bin und dass ich die richtigen Menschen an meiner Seite habe, um dann, wenn es Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen.
Aber wenn man das über sich sagen kann, ist es ja top, ne?
Ja.
Ich glaube, es gibt nicht so viele, die das so für sich sagen können, dass das alles logische Schritte sind, dass, wenn man da ist, wo man ist, genau richtig ist. Das ist ja eine Basis, auf der man sehr entspannt arbeiten und aufbauen kann.
Ja, absolut. Also klar, man hat immer wieder diese Hürden mit der eigenen Zufriedenheit in sich. Man will ja immer irgendwie ein bisschen mehr. Das hatte ich vor allem in den U19, in den drei U19 Jahren, so dass ich wusste, okay, ich brauche jetzt was Neues. Ich ist jetzt auch der Zeit in mir so diese Unruhe entstanden, weiter zu wachsen. Und ich glaube, dass das vor allem in dem vergangenen Jahr für mich ein ganz großer Trumpf war, dass ich durch diese Pro-Lizenz natürlich auch viel Stress, viel Herausforderung hatte. Aber dass ich vielen Menschen begegnet bin, die mich herausgefordert haben, die mir Fragen gestellt haben, die mir vorher keiner gestellt hat. Und dass das sehr viel mit mir, in mir, aber vor allem auch mit meinem Selbstvertrauen gemacht hat.
Kommen wir gleich drauf zurück. Jetzt sagen wir erstmal, dass wir in München sind, weil du hier lebst.
Ja.
Und deine Eltern sind noch in Ingolstadt. Da bist du dann auch mal, wenn das alles ein bisschen länger dauert. Was ist München für dich?
Ja, meine Heimat geworden. Also schon auch für mich die schönste Stadt Deutschlands. Und meine Freunde sind hier. Ich habe mir ein Umfeld aufgebaut, das ich sehr schätze, was mich auch immer so ein bisschen differenziert zu dem Trainer, der ich bin. Ich habe hier eine Base, ein sicheres Umfeld, wo ich einfach auch Sabrina sein kann, die mich nicht nur nach meinen Ergebnissen bewerten. Und deswegen bin ich hier unglaublich gerne.
Das ist ja super wichtig, finde ich. Also man ist ja ein öffentlicher Mensch, egal ob du jetzt im Fernsehen auftrittst oder als Trainer, Trainerin. Und am Ende musst du dich ja immer rechtfertigen, ne? Weil alle gucken können, was du machst. Die gucken auf die Tabelle und sagen, ich habe gesehen, du hast verloren, oder ich habe gesehen, du hast gewonnen. Also wie wichtig ist dir dieser Teil, wo das nicht stattfindet?
Extrem wichtig. Ist auch gar nicht mal diese Worte. Ich bin jetzt trotzdem in der dritten Liga. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf der Straße öffentlich ständig angesprochen werde. Manchmal sind es aber vor allem in Ingolstadt die Blicke, die man so ein bisschen kassiert. Also man wird erkannt, man auch immer positiv, also es ist nicht immer negativ, aber natürlich nach Niederlagen fühlt man sich, und das bildet man vielleicht sich dann auch mal ein bisschen ein, aber wenn man dann beim Rewe an der Kasse steht, hat man das Gefühl, okay, jetzt wird man ein bisschen anders angesehen.
Ich glaube, man interpretiert da auch viel rein.
Das glaube ich auch, aber es begleitet einen trotzdem, und das habe ich hier nicht.
Und ich stelle dich kurz vor, also Cheftrainerin des FC Ingolstadt, dritte Liga, haben wir gesagt, seit über 20 Jahren in verschiedenen Rollen in Ingolstadt, selbst Spielerin und Jugendtrainerin in verschiedenen Altersklassen, Jura studiert, dann aber schnell gesehen, Fußball ist deine wirkliche Leidenschaft, und dann studiert an der TU München Sportwissenschaften, es fehlt die Bachelorarbeit. Sagen deine Eltern, Sabrina, deine Bachelorarbeit, was ist denn damit?
Meine Eltern haben unfassbar viele Kämpfe mit mir gefochten.
Warst du widerspenstig?
Ich war ein richtiger Rebell.
Echt?
Ja, ich habe schon immer in meinen eigenen Kopf gehabt. Ich habe Realschule gemacht und bin dann nach meinem Abschluss in die USA, weil ich unbedingt ein Auslandsjahr machen wollte und wollte dann auch drüben bleiben und dort Fußball spielen. Da haben sie mich schon rüberziehen müssen, also wieder zurückziehen. Und dann habe ich mein Abitur gemacht, dann habe ich bei Audi eine Ausbildung gemacht und diese Wiedereinstellung bei Audi aufzugeben und in unsicheren Fußball zu gehen, hat meiner Mama sicherlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet. Deswegen sind sie es gewohnt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie aufgegeben haben, aber sie haben angefangen, mir zu vertrauen.
Bist du dieser Frage nach der Bachelorarbeit ein bisschen ausgewichen? Du machst sie vielleicht noch.
Ja, es ist. Ich hatte es wirklich felsenfest vor. Dann kam der Fußball dazwischen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwann in meinem Leben vielleicht noch meine Lücke auftue, in der ich Zeit habe. Und
bei den Trainern kann das sehr schnell passieren.
Darauf wollte ich hinaus.
Genau.
Also, und dann liegt es an mir, ob ich sie nachhole.
Ja, wir hatten ja schon ein paar Trainer. Die Trainer bleiben ja in den Ligen, also jetzt, wenn wir die Bundesliga mal nehmen, im Schnitt so 14 Monate. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also wenn du dich dann irgendwo drauf einlässt, auf einen Verein, der dich um dich wirbt und sagt, okay, das ist unser Ziel und unsere mittelfristige Planung und so. Und dann sagen sie dir nach einem Jahr, spielt das eine Rolle in deinem Kopf irgendwie?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass in den letzten 2 Jahren nicht ein Teil davon war. Also vor allem zu Beginn hatte ich das Gefühl, dass auch so dieser Rucksack, diese erste Frau jetzt in diesem Profibereich zu sein und nicht die sein zu wollen, die erste Frau, die nach 6 Wochen, 7 Wochen direkt entlassen wird, der war schon ein bisschen schwerer, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Was dazu noch, natürlich noch hinzukommt, ist, der FC Ingolstadt ist mein Heimatverein. Ich habe hier unzählige Jahre verbracht und möchte natürlich auch nicht mit einem bösen Ende gehen, sondern sehr gerne auch irgendwann mal schön.
Da drücken wir dem alle Daumen.
Danke.
Dass das funktioniert. Also in der Jugend gespielt für den SC Steinberg, im Erwachsenenbereich, auch für den FC Ingolstadt, logischerweise Greuther Fürth, Stern München und Frauenlandesliga Bayern Süd für den FC Ingolstadt 04, dann auch aufgestiegen. Wenn ich was vergesse, bitte sofort unterbrechen. Das sagen wir unseren anderen Gästen auch immer sofort.
Ja, die Spielerkarriere, die kann man eigentlich auch einfach sein lassen.
Nicht überhaupt nicht. In den Vereinigten Staaten gewesen, sprechen wir gleich noch drüber. Und dann viele Juniorenmannschaften trainiert und irgendwann Leiterin geworden des Nachwuchsleistungszentrums in Ingolstadt. Und dann hast du die Mannschaft übernommen und bist jetzt immer noch Trainer oder Trainerin in der dritten Liga. Und die einzige, hast du gerade schon gesagt, Frau im Profibereich. Dann lass uns noch mal kurz zu dieser Pro-Lizenz kommen. Du hast es ja parallel gemacht zu deinem Job. Das haben ja viele andere auch schon gemacht, was echt ein Riesenstress ist mit Abwesenheit und hin und her. Jetzt gibt's nicht so viel Anwesenheit, aber immerhin doch. Du musst lernen, du musst beim FCI abliefern. Wie herausfordernd war das?
Es war total intensiv, auch sicherlich sehr herausfordernd, aber auch total schön. Wenn man mich währenddessen gefragt hat oder wenn ich wieder irgendwo im Auto war, unzählige Kilometer Richtung Norden oder wo auch immer wir waren, dann habe ich mir schon mal gewünscht, dass ich jetzt vielleicht einen freien Tag hätte, den ich eigentlich gehabt hätte. Aber wenn ich dort war, dann war es immer wirklich total schön und sehr abholend. Also auch eine super Ergänzung zu Hause, ein reflektierendes Umfeld. Ich habe wirklich unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Es sind auch Freundschaften entstanden daraus. Ich hatte tolle Ausbilder und muss schon auch sagen, dass es sicherlich herausfordernd war, aber ja, dass ich es jetzt, also ich spüre es ja jetzt schon, dass ich es vermisse und dass mir auch ein bisschen was fehlt.
Also du hast ja so viel Erfahrung gesammelt in deinen ganzen Bereichen, die du gemacht hast. Wie viel besser wird man denn durch so eine Pro-Lizenz, frage ich mich, durch diese ganzen Module? Also kann man sich da so viel aneignen, was man dann immer wieder mal gebrauchen kann?
Ja, also zum einen bin ich wie du schon sagst, 20 Jahre bei dem Verein. Das heißt, ich habe schon auch viel mit mir selbst gearbeitet oder in meinen eigenen Gedanken gearbeitet. Mein Co-Trainer ist auch seit Jahren mein Begleiter. Das heißt, wir haben uns, so wie wir jetzt Fußball spielen, einfach gemeinsam erarbeitet. Und es war total schön, dass ich jetzt einfach ein bisschen ausbrechen konnte, andere Erfahrungen sammeln konnte, andere Meinungen wahrnehmen. Das, glaube ich, war für mich das Wichtigste. Aber in dieser Lizenz geht es gar nicht so darum, dass jetzt darüber gesprochen wird, ob ich jetzt ein Rondo 17 auf 14 Meter oder 18 auf 20 Meter aufbaue, sondern es geht vor allem um
eine Trainingsform, das müssen wir kurz erklären, ne? Die sich nicht so auskennen.
Ne? Positionsspiel, ja. sondern es ging vielmehr darum, wie bin ich als Trainer, wie wirke ich, wie möchte ich wahrgenommen werden, was ist mein Trainer-Ich. Es ging viel darum, sich auch selbst zu reflektieren, sich selbst besser kennenzulernen. Und deswegen habe ich unglaublich viel mitgenommen in dem Jahr.
Aber kann man das beeinflussen, sein Ich? Also du weißt, wie die Leute auf dich reagieren bei den Pressekonferenzen. Das ist ja auch unser Metier dann. Wir merken ja relativ schnell, ob das eine starke Persönlichkeit ist oder nicht. Kann man das trainieren?
Ich glaube, dass der Schlüssel dafür ist, sich einfach zu reflektieren und auch sich selbst vor Augen zu führen. Wie reagiere ich in gewissen Momenten? Wann bin ich unsicher, wann nicht? Ich habe natürlich jetzt in den 1,5 Jahren, in denen ich Trainer bin beim FC Ingolstadt, schon die ein oder andere Krise auch erlebt. Und wenn ich zurückdenke an die erste und jetzt die zweite, dann würde ich schon sagen, dass ich viel über mich gelernt habe und die zweite einfach ganz anders bewältigt habe. Und es geht gar nicht nur darum, wie bin ich meiner Mannschaft gegenüber, sondern es geht vor allem auch darum, wie bin ich mir selbst gegenüber. Und so ein Beispiel aus der Lizenz war zum Beispiel ein Self-Care-Modul, wo wir einfach gelernt haben, wie kann ich eigentlich auf mich selbst aufpassen. Ich bin verantwortlich für viele Menschen und bin eine Führungsperson. Und wenn ich auf andere achten will, dann muss ich auf mich selbst achten. Und das war zum Beispiel etwas, was mir immer total hinten runtergefallen bin, ist, weil ich bin totaler Workaholic. Ich habe immer einen Laptop auf dem Schoß, ich habe immer Fußball im Kopf, ich will immer top vorbereitet sein und will auch immer da sein für die Jungs. Und da ging es einfach mal darum, die Energie, die du gibst, die musst du dir auch irgendwo herholen und finde Mittel und Wege. Und das, da waren schon viele, viele Facetten dabei, über die ich vorher nicht nachgedacht hatte.
Wie machst du das?
Ja, es ist ein schwerer Punkt, ein Prozess, in dem ich mich noch befinde. Ich bin jetzt im ersten Schritt, nämlich Bewusstsein dafür entwickeln und versuche schon da jetzt auch vermehrt einfach auf mich zu achten. Vielleicht auch mal später kommen, früher nach Hause gehen, was früher einfach ein Unding war. Meinen freien Tag gar nicht den Laptop aufmachen, was es eigentlich auch jahrelang gar nicht gegeben hat. Meinen halben Tag nichts machen, mal lesen. Meinen Kaffee setzen. Also klar, Thema Schlaf ist bei mir extremes Manko.
Ja gut, aber Schlaf ist ja super wichtig. Also wenn du Schlafhygiene, das ist ja auch ohne Schlaf keine Leistung. Also das ist egal, ob du jetzt ein Sportler ist, ein Trainer oder eine Trainerin, ist ja wurscht.
Ja, das ist immer ganz, ganz gut gegangen bis jetzt und geht auch gut, aber man muss ja auch ein bisschen präventiv auf alles gucken, was kommt. Und da hat man schon Bewusstsein bekommen in dem Jahr.
Okay, jetzt hast du dein Bewusstsein dafür geschärft und wie sehe dann ein bester Tag aus, in dem du nicht an Fußball denkst?
Also denken tue ich wahrscheinlich immer ein bisschen dran. Also man ist ja auch
Gedanken
nie,
hält man ja nicht auf.
Ja genau, man ist ja nie irgendwie, also man hat ein Handy mal dabei. Ne? Das fällt mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde, dass ich dann nicht mehr erreichbar bin in dem Sinne. Ich verbringe sie einfach am liebsten mit den Menschen, die ich am meisten liebe. Das ist, glaube ich, so das für mich, wo ich dann am meisten Abstand gewinnen kann. Und es ist relativ egal, was es ist am Ende.
Ich überlege jetzt mal gerade, also wir hatten ja schon viele Trainer hier. Also ich glaube, das, was du beschreibst, mit der eigenen mentalen Kraft und mit dieser Fürsorge für sich, ich glaube, das sind alles Workaholics irgendwie. Gehört das dazu? Also die stehen morgens auf und denken schon, oh, welche Mannschaft. Du musst, glaube ich, so sein in diesem Job. Kann das sein?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es keine Last für jemanden ist. Also man muss schon differenzieren, was brauche ich gerade im Moment. Das tun wir bei den Spielern ja auch. Was fasse ich jemanden ein bisschen härter an? Bin ich weicher? Bin ich verständnisvoll? Bin ich vielleicht auch ein bisschen härter im Ton? So, das sind Dinge und das muss man bei sich selbst, glaube ich, auch rausfinden. Ich denke, dass bei uns sich nicht nur 30 Minuten vor und nach 30 Minuten nach dem Training alles abspielt, sondern vor allem in der Vorbereitung und Nachbereitung. Und das unterschätzt man, glaube ich, ein bisschen, wie viel Arbeit es ist. Und wenn ich dann auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel oder auch vor einer Mannschaft spreche, dann möchte ich top vorbereitet sein. Und das kostet Zeit. Aber ich liebe es auch. Also das ist jetzt nichts, was sich nach Arbeit anfühlt.
Mhm. Top vorbereitet in der Emotion ist ja dann schwierig. Ne? Also ist es denn, wenn du jetzt deine Ansprachen vorbereitest, jetzt vor dem Spiel, ist ja klar, ne? Um nochmal irgendwie so ein paar Keypunkte durchzugehen, wer was zu tun hat oder sehr emotional zu sein oder vielleicht nochmal inhaltlich, es gibt ja da unterschiedliche Phasen. Aber so nach dem Spiel, kann man sich das vornehmen? Also wenn ich jetzt dich im Kreis sehe oder die anderen Trainer im Kreis, das sieht so aus, als käme das tatsächlich eher so, cool, Spiel zu Ende, das war okay, das war schlecht, dass es einem, aus einem so raussprudelt. Hat man das tatsächlich im Kopf, was man da sagen möchte?
Nee, also klar, man spricht sich kurz mit dem Trainerteam ab, weil also was ich immer so krass finde, ich habe 90 Minuten und gefühlt ist mein Hirn danach ausradiert. Also wenn ich dann ans Mikrofon muss und dann auch nochmal die Spielrevue passieren, dann brauche ich erstmal 2-3 Minuten, um so ein bisschen 90 Minuten nochmal durchzugehen. Das ist unmittelbar danach wie ausradiert. Und da darf man, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich nicht die richtigen Worte, versuchen auf Krampf irgendwas zu sagen. Ich mache das ganz bewusst, dass wir uns das im Trainerteam aufteilen, dass wir das auch einfach abwechselnd tun. Geht mir einfach auch darum, dass ich selbst sehr allergischer bin, dagegen bin, immer die gleiche Stimme zu hören. War ich früher schon immer bei Lehrern, bei selbst Trainern. Deswegen versuche ich da schon auch, das im Trainerteam so ein bisschen aufzuteilen. Und natürlich kann es passieren, dass man mal emotional ist, aber mir ist es sehr wichtig, dass ich ein verlässlicher Ansprechpartner für meine Spieler bin und dass ich sie nicht nur von dem Ergebnis behandle, also dass Sieg oder Niederlage nicht meine Laune ihnen gegenüber beeinflusst, weil man ja in den aller seltensten Fällen spielt, also schießt ein Spieler neben das Tor mit Absicht oder macht einen Fehler mit Absicht, und davon muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen lösen, dass man nicht Schuldzuweisungen, die natürlich unmittelbar nach dem Spiel irgendwie ein bisschen präsenter sind, als wenn man jetzt eine Nacht drüber schläft, dass die Jungs nicht irgendwie dann auch erschlagen.
Ich überlege gerade, dieser Kreis auf dem Platz nach Siegen oder Niederlagen, wenn der Trainer dann, also meistens ist es ja der Verantwortliche, sportlich Verantwortliche, manchmal auch der Kapitän logischerweise, das ist aber größtenteils, würde man sagen, 80-90% ist es ja der Trainer. Da frage ich mich, ist das auch so ein bisschen Alibi, Eitelkeit, jetzt will er allen nochmal zeigen, er hat die Mannschaft da zusammen in diesem Kreis und finde noch mal ein paar emotionale Worte, um das alles noch mal abzubinden. Warum ist das immer auf dem Platz? Also ich jetzt nur als neutraler Zuschauer, warum, also was bringt dieser Kreis?
Also wenn ich jetzt das Learning aus meiner Lizenz, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, geht es schon auch ein bisschen darum, dass wenn wir vor die Kameras treten, also vor euch treten, dass wir auch eine ähnliche Sprache sprechen. Dass natürlich so ein bisschen Schutz ist, okay, um sich ja da auch bisschen mit der Aussage zu schützen, um zu wissen, wie man das Spiel einordnet. Es gibt sicherlich Spieler, die das dann auch nicht unmittelbar immer emotionslos einordnen können. Aber es zeigt euch trotzdem nochmal so, egal ob jetzt bei Sieg oder Niederlage, dass also diesen Zusammenhalt, dass man jetzt auch nicht in schwierigen Zeiten sagt, so, jetzt trete ich einfach weg.
Das soll schon öffentlich sein. Also für die im Stadion, für die Medien.
Oh, ich weiß gar nicht. Also bei mir ist jetzt nicht. Ich habe das auch schon mal nicht gemacht. Wenn ich jetzt nicht so. Das ist alles. Also es gibt auch Trainer, die machen es unmittelbar danach in der Kabine. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann verteilen sich 11 bis 22 Mann über den kompletten Platz. Dann sind Familien da. Das heißt, wenn du dann erst einmal komplett in die Kabine gehst, dann wieder raus zu Medien, Freunden, Familie willst, dann glaube ich, ist es manchmal auch einfach zu aufwendig. Das ist so, ja, einfach.
Ich glaube, die Trainer sind unterschiedlich. Ich glaube jetzt, Kompanie macht so alle in die Kabine nach Abpfiff und dann kommen alle wieder raus. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es ist, ich glaube, so lange ist es nicht. Aber die sind auf jeden Fall alle erstmal in der Kabine und dann kommen sie wieder raus. Aber ist mir nur so aufgefallen, weil manchmal denke ich, okay, es ist natürlich sehr, sehr öffentlich. Also irgendein Ziel muss dieser Kreis hier haben. Arno Michels ist der Chefausbilder. Was war das für eine Person für dich? Wie hat er diesen Kurs geleitet? Wie hat er ausgebildet? Ich glaube, ihr hattet eine ganz gute Beziehung irgendwie, ne, in dieser Pro-Lizenz-Ausbildung.
Ja, Arno, die Verbindung hat sich, glaube ich, auch so gut ergeben, weil er auch in München wohnt. Das heißt, wir hatten eine örtliche Nähe. Es ist auch im Rahmen der Ausbildung Teil davon, dass der Ausbilder uns einmal am Spiel begleitet, einen kompletten Trainingstag mitmacht. Und da er natürlich nicht so weit weg von mir wohnt, hat sich das, glaube ich, so gestartet. Und ja, Arno ist mit seiner Erfahrung, die er natürlich hat, er hat die besten Spieler trainiert, er hat viel gesehen, ist natürlich erstmal ja schon auch jemand, zu dem man aufguckt, der natürlich in seiner Art immer einen guten Ratschlag hat. Was ich bei Arno aber am allermeisten wertschätze, ist, dass er ein unglaublicher Zuhörer ist. Also er kann sehr gut zuhören und in den richtigen Momenten auch einen guten Ratschlag geben. Also da war ich sehr dankbar für, und ich mag es einfach auch, wie sehr er Menschen wertschätzt. Also egal, ob er jetzt über Spieler spricht, die er trainiert hat, oder über unsere Gruppe. Er liebt Menschen und das merkt man ihm einfach auch an.
Ich habe mit Arno Michels zusammen studiert. Wir haben zusammen großen Schwerpunkt Fußball gemacht. Ach, an der cool. Sporthochschule in Köln. Ja, war ein guter Kicker. Und dann hat er 11 Titel geholt mit Tuchel, hat er in Mainz angefangen unter Thomas Tuchel und dann Dortmund, Bayern, Chelsea, also eigentlich alles PSG. Also damals noch mit der ganz wilden Horde, die da war. Ja. Und dann sind wir mal so ein bisschen auch aneinander geraten. Da war er noch Co-Trainer von oder besser gesagt im Team von Thomas Tuchel. Und wir haben mal telefoniert und wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen zur Persönlichkeitsstruktur, wie man eine Mannschaft führt. Da sind wir nicht so ganz übereingekommen, aber...
Ich hatte jetzt keine große Auseinandersetzung.
Nein, das ist mal keine unterschiedliche Meinung. Das sollte sich jetzt gar nicht so anhören, ja. Negativ sein. Also, aber ich, dann ist er zum DFB gegangen und ich glaube, dass das für ihn auch einfach eine super Rolle ist. Jetzt, du hast ja gesagt, mit all dem, was er selbst an Erfahrung hat, mit diesen Riesenteams und diesen Titeln, und das ist ja schon ein Riesenfund, auf was er zurückgreifen kann. Gibt's denn jemanden so in deinem Umfeld, der dir sagt, nee, also Sabrina, so geht das nicht. Das können wir so nicht machen.
Ja, also natürlich mein Co-Trainer, der ist also im Fußballbezug jahrelang um mich. Der weiß, wann ich einen guten Ratschlag brauche. Der weiß aber auch, wenn ich mal eine vom Puck brauche. So dass wir streiten auch oft. Also jetzt kein negatives Streiten, sondern auch manchmal ein positives. Bei unserem Trainerbüro heißt es, wir sind halt wie ein altes Ehepaar. Das trifft es auch manchmal ganz gut, aber ich glaube, um auch einfach so eine Reflexion bekommen zu können, ist es ganz wichtig, dass man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis hat. Am besten streite ich mit den Menschen, die ich gern habe. Sind jetzt keine Wortgefechte, die wir bei uns haben, aber wir diskutieren und wir sind auch unterschiedlicher Meinung. Und mir ist es auch wichtig, dass ich die Meinung von Menschen, denen ich vertraue, auch bekomme. Ich kriege aber auch gerne mal von den Jungs einfach ein Feedback. Die sagen jetzt nicht, mach das nicht so, sondern die formulieren es dann immer sehr vorsichtig, aber auch schön. Und dafür bin ich auch total dankbar. Gerade im Moment natürlich auch die Beiersdorfer, ein Mensch, der mich schon seit Jahren begleitet bei uns im Verein, der auch viel gesehen hat.
HSV, ja. Russland, keine Ahnung, wo war er denn noch überall? Jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Red Bull Kosmos war
richtig,
er noch.
Richtig, Red Bull noch.
Ja. HSV wieder zurück. Ja. Der hat auch viel gesehen und seine Meinung schätze ich auch unglaublich. Also jetzt nicht nur im Kontext Fußball, sondern auch, wie ich Dinge nach außen gebe, wie ich eine Mannschaft führe, wie ich Spiele angehe. Das ist mir schon wichtig und das war auch jetzt in dem Jahr, in dem ich manchmal nicht da war, eigentlich einfach unglaublich wichtig, dass ich diese Menschen um mich herum hatte.
Was ist deine größte Stärke oder andersrum die größte Herausforderung? Was fällt dir leicht und schwer? Machen wir es einfach.
Also was mir extrem leicht fällt, ich liebe meine Spiele. Also muss man aufpassen, wie man das mal sagt. Das haben wir auch schon mal gesagt, dass ich aufpassen muss, aber ich sage das voll bewusst so, weil ich liebe Fußball, aber noch mehr mag ich den Menschen und das war auch der Grund, warum ich irgendwann mal angefangen habe. So, das soll auch weiterhin einer meiner größten Stärken sein und bleiben. Und was meine größte Schwäche ist, dass ich diese Balance zwischen was gebe ich mit und wie viel bin ich dann tatsächlich auch frei oder lass frei, weil ich schon immer den Anspruch habe, meine Mannschaften sehr gut vorzubereiten auf das, was kommt, dass ich sehr prozessorientiert bin, dass ich den Anspruch habe, jeden meiner Spieler auch irgendwie zu entwickeln. Und das musste ich auch lernen, dass man manchmal auch die Zügel ein bisschen weiter loslassen muss, dass man auf den Moment hören muss. Ich kann nicht jede Woche das ganze Spiel abbilden im Training. Ich muss da auch einfach mal laufen lassen. Manchmal ist es nur wichtig, dass man sich um den Menschen kümmert. Und da kommt das Thema Ungeduld, was mich privat wie auch beruflich sehr viel begleitet, natürlich immer wieder zum Vorschein.
Also zwei Sachen. Einmal das Thema, du liebst deine Spieler, also wir können das natürlich alles einordnen in diesen Satz, aber du kommst natürlich in einen Konflikt irgendwann, weil du musst ja irgendwann auch mal einem sagen, pass auf, unsere gemeinsame Reise ist hier zu Ende, weil es reicht nicht. Da stelle ich mir schwierig vor, wenn die Bindung wirklich so eng ist, also weißt du, was ich meine? Also
ja, ich hatte das in den jungen Jahren sehr oft, dass mir das sehr weh getan hat. Mir tut's auch heute noch weh, wenn ich jemandem sagen muss, er ist nicht im Kader, also das ist nichts, was ich gerne tue. Und ich hatte da mit meinem Co-Trainer, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf ist, Ilja Gruev, er meinte mal, irgendwann wirst du es lernen. Dann habe ich voll bewusst gesagt, ich hoffe, dass es mir immer ein bisschen wehtun wird, weil mich das, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet, dass ich menschlich bin, dass mir der Mensch auch wichtig ist. Und trotzdem sind es Phasen und meine Mama hat mir auch manchmal gesagt, hey, du darfst da jetzt nicht hin, aber ich wusste trotzdem, dass sie mich liebt und das muss man ein bisschen differenzieren. Man muss da auch ein bisschen aushalten natürlich. Also man muss aushalten, dass Enttäuschung einem entgegenschlägt. Aber ich glaube, wenn man Menschen gern hat, dann ist es ganz wichtig, dass man ehrlich zu ihnen ist. Und das ist man sich dann auch irgendwann schuldig. Es war in jungen Jahren natürlich noch viel schlimmer. Du spielst mit den Träumen der Spieler. Wenn du dann einem in der U16 oder in der U17 gesagt hast, so hier ist der Traum vorbei, dann schlägt es natürlich ein. Und damit hatte ich auch zu kämpfen.
Und das Zweite ist, was du gerade gesagt hast, ich bin ja großer Verfechter davon, Dinge einfach zu halten. Und dieses Überladen der Spieler, also was sie in welchen Situationen zu machen haben. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen, also als Beobachter, ja, dass es manchmal einfach ein bisschen viel ist, weil so viele Dinge kannst du ja gar nicht abrufen im Kopf. Also du musst natürlich, klar, du musst antizipieren, du musst sehen, wo und wie stehen dann Mitspieler, wann laufe ich an, wer läuft dann an. Das sind, glaube ich, so viele Infos, die manchmal mitbekommen, dass ich denke, also die können ja Fußball spielen, deswegen sind sie ja da, wo sie sind und du stellst sie auf. Und sind es manchmal zu viele Vorgaben?
Ich weiß nicht, ob es zu viele sind. Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, ich will da jetzt überhaupt niemanden anderen irgendwie einreden, aber ich versuche mein Spiel schon sehr einfach zu halten und wiederholen. Ich bin jetzt kein Trainer, der jede Woche dreimal das System wechselt. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, eine Grundbasis zu haben, aber mir geht es auch darum, ich bin sehr detailversessen und detailverliebt und natürlich war Arno jetzt, um auf ihn zurückzukommen, ein gutes Beispiel dafür, dass ich natürlich mit ihm und seinem Trainerteam wahrscheinlich auch jemanden hatte, der natürlich sehr detailversessen und verliebt ist. Und natürlich hat es mich dann interessiert im Vergleich, wie habt ihr das bei PSG gemacht? Da sind ja nochmal andere, ja auch nochmal andere Spieler, die natürlich ja auch andere Egos haben, so wie
Neymar.
Wie kriegt man das hin? Ne?
Messi.
Wie viel gibt man vor? Ne? Ja, also wie viel gibt man vor? Und ich glaube trotzdem, dass es auf allerhöchstem Niveau schon auch um Details geht und auch bei uns, unsere Spiele sind so eng, dass ich glaube, dass es Details sind, die den Unterschied machen. Und mir geht es nicht darum, immer wieder andere Details, sondern an den gleichen Details zu arbeiten und auch eine Klarheit zu schaffen.
Was mir gerade einfällt, die These, je besser deine Spieler sind, desto einfacher ist es, Trainer zu sein. Macht die Sinn?
Also ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Vereine trainiert. Ich habe nur andere Altersklassen trainiert und natürlich sind die Jungs, die ich jetzt trainiere, besser als die ich vorher trainiert habe, was ja ganz natürlich ist. Ich glaube schon, dass du weniger Wiederholungen brauchst, dass es einfacher ist, taktische Vorgaben zu geben, wenn die Qualität der Spieler eine andere ist. Also das in der Jugend hast du viel mehr wiederholt als im Erwachsenenbereich, weil es einfach auch noch ein Lernprozess war. Ich will mich da aber jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich die Erfahrung einfach noch nicht selbst gemacht habe.
Aber machst du bestimmt mal irgendwann. Wie definierst du denn mentale Stärke? Also merkst du, wenn du dich stark fühlst und merkst du, oder wie merkst du, wenn du dich mental nicht stark fühlst?
Also ich glaube, mental stark ist mal, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also jetzt inhaltbezogen, wenn ich weiß, wovon ich erzähle, dann erzählt man anders über die Dinge. Ich fühle mich, wenn ich mich mental stark finde, dann kann man sich auch gegen Widerstände viel besser positionieren. Also wir hatten letztes Jahr die Situation, dass wir aufsteigen wollten, dass das auch der Verein dann ausgegeben hat. Und wenn du dann immer wieder damit konfrontiert wirst, dann entwickelst du irgendwann diese Stärke darin, dass du dir selbst vertraust, dass du den Spielern vertraust und deinem Plan vertraust, aber auch in den Momenten, wo es eben nicht klappt. Und das war am Ende des Tages dann auch so, dass du mit dir selbst im Reinen bist und dann auch einfach einen ganz anderen Stand hast, als wenn du unsicher in der Situation bist. Also ich merke das sehr stark, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß, ich habe die richtigen, für mich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, dann fühle ich mich stark. Und so habe ich die letzten Jahre sicherlich auch viele Schritte gemacht, vor allem in Krisenzeiten, dass ich mich jetzt viel stabiler und stärker fühle, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich stark entwickelt habe oder auch viel resistenter geworden bin.
Hast du Lust auf Konflikte? Es gibt ja Menschen, die rennen da rein und baden in Konflikten.
Ich bin schon jemand, der aneckt. Also ich bin schon auch jemand, der, es war auch der Grund, warum ich zum Beispiel Jura angefangen habe zu studieren. Ich bin ein totaler Gerechtigkeitsfanatiker und wenn ich das Gefühl habe, ich, meine Spieler oder sonst irgendwer wird ungerecht behandelt, dann kann ich schon in Konflikte stoßen.
Also Fußballtrainerin zu werden, wenn man totaler Gerechtigkeitsfanatiker ist, finde ich aber eine mutige Entscheidung.
Ja, es ist, damit kämpfe ich auch oft, um ehrlich zu sein, weil der Fußball ist sicherlich vieles, aber in allerwenigsten Fällen gerecht. Nur trotzdem.
Manchmal schon.
Hat man Dinge auch selbst in der Hand, wie man sie dann auch auslegt. Und ja, ich bin niemand, der irgendwie klein beigibt, sondern ich möchte schon jemand sein, der auch aufsteht, wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt ungerecht.
Ein Glaubenssatz von dir ist, eher Taten als Worte sprechen lassen. Das kann man sehr einfach sagen. Ne? Also einfach nicht so viel labern, sondern einfach machen. Gelingt dir das?
Ja, also zu Beginn war es alternativlos. Ich wurde, wenn du dann bei deiner ersten PK sitzt, noch nie zuvor irgendeinen abgehalten hattest,
Hat dich da keiner vorbereitet? Irgendwie habt ihr ein bisschen trainiert?
Also ich hatte mit Kai Psotter, der mich da begleitet, natürlich über wer bin ich, was, welche Botschaften sende ich nach außen, aber es war jetzt auch nicht abzusehen, dass ich morgen meine erste PK halte. Und natürlich haben wir das im Rahmen des Kurses jetzt gemacht, aber meine Zeit hat vor dem Kurs begonnen, deswegen bin ich da schon ein bisschen reingerasselt und dann.
Wie ist das in dem Kurs? Kannst du mir das kurz erklären? Das interessiert mich. Also ja, diese Medientraining, ja?
Ja, Rollenspiele. Also du hast viel. Und das ist teilweise, also für mich war es schwieriger als die tatsächliche Pressekonferenz.
Was ist denn die Übung dann sozusagen? Oder eine der Übungen in dem Kurs?
Ja, du hast eine Situation, die du nachspielst. Du bist Trainer XY, du übernimmst eine Mannschaft. Hier ist dein Antritts-PK. Die und die Ergebnisse. Du wirst mit da und da. Wir haben auch Fragen gestellt. Das war auch unser letzter Kurs. War auch so, dass wir dann die Journalisten gespielt haben, dass wir versucht haben, schon auch harte Fragen zu spielen. Wir hatten auch im Medientraining Interviewsituationen, wo uns dann auch die Kameras sehr nah auf die Pelle gerückt sind. Wie gehst du damit um? Wann sagst du Stopp? Wann kannst du auch aus dieser Situation austreten? Also diese Situation haben wir gemacht, aber hatte ich natürlich, bevor ich den Job angetreten bin, nicht.
Hast du schon mal ein Interview abgebrochen?
Nee, noch nicht.
Warst du mal kurz davor?
Aber ich muss auch sagen, bei uns in Ingolstadt ist jetzt die Medienwelt auch nicht so groß und der Rummel so, dass...
Es gibt überall Leute, die einem auf den Keks gehen.
Ja, das ist das eine, aber damit umzugehen und auch die Masse ist dann nochmal das andere, deswegen musste ich es bis jetzt nicht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, mit Taten und Worte, weil das, glaube ich, auch ein guter Übertrag dazu ist. Ich hatte auch gar keine andere Wahl, als das zu sagen. Ich wurde damit von vielen Medien, die noch nie in Ingolstadt waren, konfrontiert und mir wurde diese Rolle des Vorbilds auferlegt, was für mich schon ein großes Wort war. Ich habe noch nichts erreicht gehabt, außer dass Didi und Ivo sich getraut haben, mich auf diese Position zu setzen. Und dann war die Erwartung, also diese gesellschaftliche Erwartung, gar nicht in diesem Fußballkontext, die war so riesig, dass ich das wegverhalten von mir wollte. Ich wollte einfach sagen, hey, lass mich bitte machen. Weil ich wusste, dass wenn es nicht funktioniert, dann habe ich viel geredet, aber Fall einfach tiefer ist, wenn ich jetzt erstmal das tue, was ich am besten kann.
Aber darf ich da kurz einhaken, weil das finde ich ja total spannend. Hast du denn von den Entscheidern erwartet, dass du dran bist?
Also jetzt nicht unmittelbar, aber natürlich habe ich im Vorfeld Gespräche geführt. Didi war auch zu meinen U19-Zeiten schon jemand, der mich sehr eng begleitet hat, der auch jetzt und auch damals schon immer sehr großes Interesse an Jugendtrainern, an Jugendspielern. Also er ist jetzt nicht einer, der nur auf die Profimannschaft guckt. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass wir viel im Austausch waren und dass es jetzt für ihn in seiner Offenheit auch kein Unding ist, das vielleicht irgendwann mal passieren könnte. Und ich hatte mit Ivo Grilic schon auch ein paar Monate vorher mal das Gespräch, so wo will ich überhaupt hin? Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen gemerkt haben, ich bin schon so lange in diesem Verein. Ich hatte natürlich auch dann Interesse von anderen Vereinen, auch Gespräche, so dass es natürlich auch passieren hätte können, dass vielleicht der Weg hätte sich zu dem Zeitpunkt schon trennen können, weil ich für mich natürlich auch irgendwo war, ich muss mal raus aus meiner Komfortzone. Es hat mir jetzt keiner in Aussicht gestellt, aber man hat da trotzdem so ein Gefühl, sind es Menschen, die dir das irgendwann mal anvertrauen können, und das Gefühl hatte ich dann schon irgendwann.
Mhm. Gibt's jemanden von Trainern, also Arne Michels hatten wir ja gerade, zu dem du einen guten Draht hast, wenn du den so agieren siehst, national, international, wo du sagst, das ist ganz gut, wie er es macht, also jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern so als Oberbegriff Persönlichkeit?
Ja, also natürlich wahrscheinlich die Klassiker, die jeder nennen würde. Mir war aber ganz wichtig, dass ich jetzt nicht einen Trainer habe, den ich zum Vorbild mache, weil ich schon auch glaube, dass mein Weg wichtig ist, selbst zu finden. Ich hatte in den Jugendzeiten oft so, dass ich Trainer gesehen habe und dann wollte ich Dinge genauso machen wie er. Und dann hatte ich auch einen sehr starken Mentor mit Roberto Petzold, Roland Reichel, die damals sportlicher Leiter und Trainer waren bei uns und die mich auch wirklich sehr getragen haben in meiner Karriere. Und dann war mir wichtig, ganz viel da auszusaugen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey Sabrina, du musst den Zeitpunkt irgendwann finden, wo du selbst deine Stärken einbringst. Also ich glaube, dieses authentisch sein, was mir total wichtig ist, bedarf auf jeden Fall, dass ich niemanden kopiere. Ich würde aber schon sagen, dass es für mich wichtig ist, von anderen Trainern auch zu lernen. Also ich bin totaler Fan von Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie rhetorisch sind, wie sie Interviews geben, wie sie resistent auch gegen sind, wie sie eine Mannschaft schützen. Finde das jetzt auch was, wenn es ein Company in der Außendarstellung macht, total sympathisch und schön. Ja, so ein Jürgen Klopp natürlich, der uns Trainer, glaube ich, alle bewegt. Also ich glaube auch Menschen bewegt mit seiner Art, wie er Menschen begeistern kann. Also ich glaube, es sind viele Facetten, die man von außen mitbekommt. Ich kann das natürlich innen nicht bewerten und ich bin noch viel zu weit weg, um zu sagen, wie arbeiten die, das maße ich mir auch nicht an, weil ich selber auch nicht möchte, dass sich jemand anmaßt zu wissen, wie ich arbeite. Aber ich glaube, wenn man sich von jedem so ein bisschen was abguckt, und es müssen gar nicht immer die größten Trainer sein, sondern auch die im unmittelbaren Umfeld, und da waren jetzt auch echt viele in der Lizenz dabei, die mich sicherlich auch geprägt haben und prägen werden.
Zum Beispiel?
Ja, also für mich zum Beispiel auch jemand, der ein richtig guter Freund geworden ist, Alex Hahn, Co-Trainer bei Holstein Kiel, Lars Konnetka, Co-Trainer bei der österreichischen Nationalmannschaft. So, wir hatten eine unglaublich enge Bindung, oder auch Eva Viersinger bei der TSG, gerade Cheftrainerin wurde. So, das waren natürlich Dinge, die Menschen, die mich sehr eng begleitet haben, aber auch ein Heiko, der erzählt hat, wie sie in Barcelona arbeiten. Es ist dann wichtig, nicht zu sagen, boah,
Heiko Westermann, Ex-Arminia Bielefeld übrigens, mein Verein.
Es ist natürlich wichtig, dass du nicht einfach sagst, ja, bei Barcelona machen die das jetzt so, das machen wir jetzt auch. Also du musst natürlich immer im Kontext dann und der Situation handeln.
Ich habe mich getroffen mit einem ehemaligen Bundesliga-Trainer, den Namen kann ich natürlich und will ich jetzt nicht sagen, weil wir eine Diskussion geführt haben, was erwarten wir denn eigentlich voneinander so in diesen Interviews? Hm? Also er hat gesagt, ja, ihr fragt immer so oberflächlich, also nicht tief genug. Das war so sein Ansatz. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich kann natürlich auch jetzt nicht die totalen Nerdfragen stellen, weil dann versteht das ja zu Hause gar nicht. Ich musste irgendwie eine Mischung finden und wir haben uns 2 Stunden unterhalten. Und das war wirklich super spannend, weil wir dann uns hinterher wirklich komplett angenähert haben und jeder hat den anderen so ein bisschen verstanden, dass der Trainer natürlich mehr erklären will, warum was funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und wir gar nicht so tief reingehen können in diesen 5-Minuten-Interviews, weil es dann natürlich viel, viel zu fachlich wird. Und das war echt eine spannende Annäherung, muss ich sagen. Also,
ja, man muss, glaube ich, auch ein bisschen verstehen, weil du ja vorher angesprochen hast, dass wir ja tatsächlich voll die Workaholics sind. So, wir investieren in eine Vorbereitung eines Spiels ja jetzt nicht nur 5 Minuten, sondern es sind ja Stunden, Tage. Und dann ist es vielleicht auch mal ein bisschen zu platt, wenn du dann ein gutes Spiel machst, verlierst und dann wird es in 3 Sätzen bewertet.
Woran hat es gelegen?
Ja, und dann ist es, ja, wo soll ich anfangen, wo höre ich auf?
Ja,
also das
total.
Ist manchmal nicht so einfach. Und ja, wie gesagt, ich musste da auch mir schon oft auf die Zähne beißen, vor allem in diesem Jahr jetzt. Auf die Zunge beißen ist es, ne? Ja. Auf die Zunge beißen. und ja, das ist manchmal dann einfach auch eine Geschichte, die man, ja, die ich auch einfach sein lassen muss und sagen, okay, ich muss die andere Seite verstehen, wie du schon sagst.
Aber merkt ihr denn diesen medialen Faktor, wie wichtig das ist? Also kommt das an bei euch? Weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so, ja, ist es ganz egal. Es ist natürlich jetzt nicht total wichtig oder das Wichtigste, aber ich finde, dass es schon manchmal so ein bisschen unterschätzt wird, weil ihr was ihr abstrahlt in dem Medium, wo ihr dann auftretet, egal ob es im Fernsehen ist oder im Radio oder in der Printinterview oder in der Zeitung, das bekommen die ja mit. Ne? Also deine Persönlichkeit, deine Struktur, wie du tickst, wie du auftrittst, wie selbstbewusst du bist und so weiter und so weiter.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, es kommt auf den Zeitpunkt drauf an. Am Anfang habe ich mich davor einfach schützen wollen, weil ich in meinen ersten Schritten jetzt nicht überall mein Gesicht sehen wollte. Ich wollte Fußballtrainer sein. Ich wollte gucken, wie klappt's, wie schaffe ich es, meine Mannschaft für das vorzubereiten, was eigentlich meine Hauptaufgabe ist. Aber in den letzten 1,5 Jahren ist mir schon bewusst geworden, dass ich da auch eine Aufgabe habe. Wir sind in der Entertainment-Branche. Wir müssen nicht alles so erklären, wie wir es den Spielern erklären. Da habe ich auch ein anderes Verständnis für bekommen. Und deswegen ist es auch meine Pflicht, in dem Bereich einfach auch maximal ja, wertschätzend, aber auch sinnorientiert dahinter zu sein. Ich tue mich immer noch schwer zu sagen, ich versuche keine platten Aussagen zu treffen. Ich finde aber auch, um jetzt vielleicht auf das andere Beispiel nochmal zurückzukommen, wenn man da mal was sagt, dann muss es auch mal ertragen werden, weil am Ende, wenn wir langweilig sind, dann fliegt uns das auch um die Ohren. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man beide Facetten irgendwie so ein bisschen akzeptiert.
Das stimmt total, was du sagst. Aber woran machst du denn fest, ob du eine gute Trainerin bist? Also immer auf die Tabelle gucken macht ja irgendwie keinen Sinn. Also du bist ja nicht besser, weil du gewinnst oder mal verlierst ein Spiel. Das unterscheidet dich ja nicht als gute oder schlechte Trainerin.
Das war auch, also auch ein Teil meiner Reise, die so ein bisschen auf dieses Buch zurückführt. Am Ende ist es ein Ergebnissport. du wirst danach bewertet, ob du gewinnst oder verlierst. Es ist nicht immer alles schlecht, wenn es verloren ging. Also wir hatten auch schon Spiele, die waren wirklich nicht gut und wurden dafür total gefeiert und andersrum. Und mir ist es wichtig, dass ich in meinem unmittelbaren Umfeld mit meinen Verantwortlichen, aber vor allem meinen Spielern schon sehr analytisch bin, wenn es um einen Rückblick eines Spiels geht. Also eine Sache, die mir total wichtig ist und die ist für mich total entscheidend, das hat jetzt vielleicht nicht unmittelbar was mit mir zu tun, sondern vielleicht auch mit meiner Mannschaftsführung, was ich am meisten hasse, ist Faulheit. Also das ist ein Faktor, der nie irgendwie mit einspielen darf in Niederlage oder Sieg. So, das muss immer gegeben sein unter der Woche am Platz selbst, dann am Wochenende. Aber ich muss mich davon freimachen, dass diese Niederlage darüber entscheidet, ob ich gut oder schlecht bin.
Ja, mit der Faulheit, ich mache jetzt mal so eine Klammer um diese Vokabel Faulheit. Ich finde, du hast einen hohen Anspruch an die Leute, mit denen du arbeitest, also an deine Spieler, an deinen Staff, an deine Co-Trainer, also alle, die damit eine Rolle spielen in Ingolstadt oder jetzt bei den Vereinen, die du trainiert hast oder Mannschaften oder die du noch trainieren wirst. Aber nicht jeder ist ja so wie du. Und das, was du von dir verlangst, wenn du das spiegelst auf andere, das wird ja echt schwierig. Weil du hast einen hohen Anspruch an dich, du sagst, du bist ein Workaholic, du kannst wahrscheinlich viel arbeiten, weil du sehr belastbar bist. Und wenn ein anderer aber eine andere Herangehensweise hat, wie gehst du damit um?
Naja, ich glaube schon, dass sich Gleiches zu Gleichem gesinnt. Und ich glaube auch, dass wir sind im Leistungssport, das ist ein High-Performance-Umfeld. Das heißt schon, ich glaube, ich darf Anspruch haben auf Leistung. Ich finde schon, dass ich es aber immer wieder die Waage halten muss. Da spielt auch Vertrauen so ein bisschen mit ein. Also ich will Leistung nicht anhand von Stunden, die ein Mensch in einem Büro verbringt, abhängig machen. Also das ist mir ganz wichtig, nimm mal das Beispiel Athletiktrainer. Ich habe auch Sportwissenschaft studiert, haben wir ja schon darüber gesprochen, war auch in der einen oder anderen Trainingswissenschaften Vorlesung und könnte ein Warm-up machen. So, und würde ich ihm nie einreden zu sagen, ja, du darfst nur 7 Minuten Warm-up machen. Wenn ich Hauptbelastungstag habe und ich weiß, er bereitet die Jungs so vor, dass diese Inhalte, die ich in meinem Anspruch jetzt dann auf dem Platz abliefern will, dann vertraue ich ihm zu 100%, dass er die Jungs diesbezüglich vorbereitet. Und ich finde, dass das was mit hohem Anspruch hat. Das hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, wenn er nicht vor mir da ist und nicht nach mir geht, dass ich ihn dann als faul bezeichne, sondern es hat auch was mit einer Vertrautheit zu tun. Und die habe ich in meinem Umfeld. Also ich habe gerade im Moment, wenn ich mein Umfeld, meinem Trainerteam, also vor allem mein Trainerteam, das sind richtige Freaks, also positive Freaks, die immer den Spieler im Sinn haben. Und wir sind Dienstleister. Am Ende des Tages sind wir Trainer diejenigen, die Jungs bestmöglich am Wochenende auf das vorbereiten müssen, was vor ihnen ist. Und am Ende des Tages, jetzt zurück zur Jugend, spielen wir mit den Träumen. Die Jungs wollen Profi werden. Das heißt, ich muss das Beste sein, was ich geben kann, um diesen Traum nicht platzen zu lassen. Das hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht. Und du hast vollkommen recht, ich musste mir schon anhören, du kannst nicht immer deinen Anspruch auf alle anderen stülpen, aber ich bin im Profibereich. Die Jungs verdienen ihr Geld damit, ich verdiene mein Geld damit. Ich finde schon, dass wir uns Anspruch auferlegen können. Und ich finde auch, wenn es ums Thema Führen geht, dass Leading by Example, man muss nicht immer mit Worten Höchstleistungen fordern, sondern man kann es auch vorleben.
Ralf Hasenhüttl war beim FCI auch. Wie ist da der Kontakt oder was hast du von ihm mitgenommen?
Ja, Ralf Hasenhüttl habe ich, also ich habe ihn natürlich kennengelernt, als er damals bei uns Trainer war. Daran kann er sich aber sicherlich nicht, oder konnte er sich sicherlich nicht mehr erinnern, weil ich damals, ich weiß gar nicht, eine U11, U13 gemacht habe. War natürlich die erfolgreichste Zeit beim Verein und er natürlich der erfolgreichste Trainer, den wir bis jetzt hatten, auch die längste Amtszeit. Und natürlich war es jemand, mit dem ich auch oft verglichen wurde. Deswegen, Bad Rappenau war er als Experte bei uns in der Lizenz zu Gast. Und ich fand es total beeindruckend, diese andere Perspektive mal zu sehen. Ich habe ihn ja nur erlebt, wie er quasi bei uns Erfolge gefeiert hat. Wie klar dieser Mensch ist, wie offen er über das gesprochen hat, was er kann, was er weiß einzubringen, aber auch was er weiß, was er nicht kann und wie er sein Umfeld, auch Thema Anspruch, also welchen Anspruch er auch und die Dinge hat, die er nicht kann, wie die er sich um sich geholt hat, gesprochen hat. Und wir hatten natürlich auch andere wirklich tolle Trainer da, wie jetzt zum Beispiel auch Basti Hoeneß war auch als Experte bei uns im Talk und es war auch total beeindruckend. Zu Ralf Hasenhüttl habe ich natürlich aufgrund der Ingolstädter Geschichte nochmal eine andere Bindung gehabt oder war natürlich noch ein bisschen aufmerksam und wir sind bei ihm, es ist vor allem hängen geblieben, als er gesagt hat, sein größtes Steckenpferd ist so diese Energie, die er Menschen um sich geben kann und das ist auch im Thema Self-Care und schon auch etwas gewesen, was ich, dieses Learning, das ich da mitgenommen habe und auch nochmal einen anderen Fokus darauf gerichtet.
Ich glaube, das ist ein super entscheidender Faktor, weil wir das ja vorne schon hatten. Also wie viel Energie gebe ich ab, was du ja machen musst, weil du mit Kader und den ganzen Leuten drumherum hast du halt eine hohe Verantwortung, die erwarten immer Input von dir. Und wie viel Energie kriegst du zurück? Das ist schon eine Balance, die auf so einer Position wirklich schwer ist herzustellen, glaube ich. Also über einen langen Zeitraum.
Ich weiß nicht, was, also ich bin jetzt, ich glaube, also ich bin jetzt tatsächlich am drittlängsten da in Ingolstadt. Wenn wir über die
lang, das ist doch Rekordtrainer, ne?
Vielleicht, ja. Nein, ich glaube, dass, also was ich jetzt in meinem beruflichen Umfeld zurückbekomme, ist auch viel. Also das darf man jetzt nicht, also ich würde jetzt da nicht hingehen, wenn ich nur geben müsste und nichts zurückbekommen. Das darf man nicht vergessen. Also auch vor allem die Beziehung zu meiner Spieler ist mir unglaublich wichtig und gibt mir immer extrem viel Energie. Also vor allem in den Phasen, in denen es nicht lief, da kann man die ganze Nacht nicht schlafen. Das, glaube ich, geht jedem Trainer auf egal welchem Level so. Das in der Champions League, in der dritten Liga, auch Bayernliga, wie auch immer. Und wenn ich dann am nächsten Tag irgendwie die Jungs gesehen habe, dann hat mir das Energie gegeben. Also natürlich musst du es ausstrahlen. Ich bin da jetzt nicht kopfhängend reingelaufen, aber einfach die Anwesenheit und zu wissen, dass man sich mit den Jungs gut versteht, dass man gerne mit ihnen Zeit verbringt, gibt mir immer viel Energie. Nicht nur die Siege und die schönen Momente, sondern auch dieses Zwischenmenschliche, diese kleine Wertschätzung, die sich in Details wiedergibt, die liebe ich und deswegen mache ich den Job auch einfach.
Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie es gewesen wäre, wenn du Juristin geworden wärst, kämpfen für die gute Sache, den Menschen begleiten, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt?
Ja, das war die Annahme. Dann aber relativ schnell gemerkt, dass es immer Auslegungssache ist. Also, rhetorisch super. Aber im dritten Semester wurde es mir dann schon ein bisschen bewusst, dass...
So schnell schon?
Ja, es wird immer, glaube ich, noch schneller bewusst, wenn man ein bisschen genau hinhört. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich glaube, man kann da sehr, sehr viel Gutes tun und ich hatte es überhaupt nicht bereut. Für mich gab es nur diese zwei Wege einzuschlagen, aber ganz so gerecht ist es dann doch nicht. Ähnlich wie der Fußball.
Wie schaust du auf den Frauenfußball? Wir haben mit den Expertinnen von Sky jetzt auch ein bisschen drüber diskutiert. Ist das alles auf dem richtigen Weg? Ist die Emotion und der Wille noch so da, wie vor 2, 3, 4 Jahren, als alle Vereine gesagt haben, wir steigen da voll ein?
Ich habe ja noch nie ich habe nicht im Frauenbereich gearbeitet. Hab's total lieben gelernt. Also guck auch wirklich viel mittlerweile. Bin auch total gut informiert. Lasse ich mir auch oft sagen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht bewerten, inwieweit Fortschritt und nicht Fortschritt stattfindet. Ich kann nur bewerten, dass ich in meinem Umfeld jetzt auch von meiner Mannschaft, aber jetzt auch, wenn ich zurückblicke, als die Euro war und ich eine U19 trainiert habe, dass meine Jungs sehr positiv auf diese Ereignisse, auf diese Spiele, auf Frauenfußball gucken. Also ich erlebe einfach, dass da eine extrem hohe Wertschätzung da ist, dass dann nicht dieses klassische Männer, die im Männersport sind, haben kein Interesse daran, sondern die kennen sich gut aus, die sind informiert, sie gucken auch ein bisschen. Deswegen würde ich schon sagen, dass die gesellschaftliche Anerkennung für mich in dem Umfeld, in dem ich bin, viel größer geworden ist.
Gut, finanziell klafft dann noch ein großes Loch, aber das brauchen wir nicht diskutieren, das ist, glaube ich, schwierig.
Da bin ich auch kein Experte, um ehrlich zu sein.
Aber hättest du Lust auf eine Frauenmannschaft, die mal zu trainieren in der Bundesliga oder sagst du, ich bleib bei den Männern?
Also wie gesagt, ich habe jetzt meine Lizenz, das war jetzt der erste Schritt. Ich weiß, dass ich mit den Besten arbeiten möchte und will auch selbst noch besser werden, das weiß ich auch, das ist auch mein Anspruch, über den wir jetzt ja auch viel gesprochen hatten. Deswegen will ich mich da nicht festlegen. Gerade im Moment fühle ich mich sehr wohl im Männerbereich. Ich bin da auch gerne, also jetzt nicht nur, weil ich irgendeine Geschichte schreiben will, das wollte ich nie, das ist passiert und ich glaube auch deswegen ist es passiert, weil ich es nie irgendwie forciert hatte oder da so verkrampft war, hatte die richtigen Menschen um mich und ich weiß nicht, ich kann mich da nicht festlegen, ich kann da auch keine Aussage zu treffen.
Der Spiegel hat geschrieben, 100 Menschen, die Hoffnung machen, die Pionierarbeit der Sabrina Wittmann ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist ein Jahr her, die Geschichte. Das ist ja eine außergewöhnliche Gabe, die du dann hast, Hoffnung machen.
Und dafür musste ich gar nicht so viel tun.
Aber ist ja ein toller Satz, ne? Also wenn jemand sagt über dich, dass du Hoffnung machst, ist doch, du kannst ja Mut machen als Trainerin oder Optimismus verbreiten, aber Hoffnung machen finde ich nochmal eine andere Ebene.
Das ist ein schöner Satz, ja. Ja, ich muss auch, ich hatte ein ganz tolles Erlebnis am Viktualienmarkt, wo einkaufen, an einem freien Tag und bin dann von Frauen angesprochen worden, Mitte 60, würde ich jetzt mal behaupten. Sie hatten gar nichts mit Fußball zu tun, also wirklich gar nichts, aber sie finden es einfach unglaublich toll und gibt ihnen das Gefühl, dass jetzt Frauen einfach auch mehr sein können, als man vorher irgendwie geglaubt hat. Und das habe ich auch schon mal erzählt, als ich im Sportstudio habe ich das erzählt, als es darum ging mit zwei Spielern, wo es auch heißt, okay, meine Töchter können alles werden. So, und das ist mir jetzt in den letzten zwei Jahren schon auch oft begegnet, dieser Satz. Und der macht mich schon extrem stolz. Der ist, wie gesagt, am Anfang war das schon noch so ein bisschen, hey, du hast diese Tür jetzt aufgemacht, du hast deinen Fuß da reingesetzt, mach sie nicht wieder zu. Sei nicht diejenige, die diese Hoffnung, von der man spricht, mach sie nicht wieder zu, sondern lass es funktionieren. Und in dem Zuge muss man auch erwähnen, dass diese Hoffnung, dass die auch meine Spieler sehr viel tragen, mein Umfeld sehr viel trägt. Also die Leute, die mich dahingesetzt haben, ich konnte mich ja nicht selbst dahinsetzen, sondern Didi und Ivo, die das dann getan haben, die waren ja die erste Zündschnur dafür. Und aber auch die Jungs, wie sie damit umgehen, wie sie ja auch hinter mir stehen, auch in schwierigen Phasen gestanden sind oder auch wie sie einfach ganz normal mit mir zusammenarbeiten, ist ja auch ein Ritterschlag dafür, dass man Hoffnung verbreiten kann.
Schöner Schlusssatz. Traumberuf, Trainerin.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Beruf, ja.
Ich wünsche dir total viel Erfolg mit Ingolstadt und auf den anderen Stationen, die sicherlich noch kommen werden, weil kein Trainer bleibt immer bei seinem Verein. Das ist auch eine Tatsache,
die zieht sich. Streich, oder?
Die zieht, ja, da gebe ich dir recht.
Also, weiß ja nicht, was er noch macht, aber
ja, bestimmt ja, jetzt. Ja, Punkt für dich. Christian Streich ist eine große Ausnahme. Dann machen wir eine Klammer um Christian Streich, alle anderen nicht. Es war super spannend. Vielen Dank, Sabrina.
Ja, vielen Dank.
Und das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt und in langen Ausschnitten auch bei Sky. Wir hatten Sabrina Wittmann zu Gast und ein sehr lohnenswertes Gespräch. Hören Sie rein und schauen Sie.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.